Mein Atem bildete kleine Nebelschwaden, während ich durch den langen, abfallenden Gang in den Annex der Einrichtung schritt. Die Luft war beißend kalt, selbst hier noch weit entfernt vom eigentlichen Ziel. Die Wände bestanden aus steril weißem Metall, durchzogen von Röhren und leise blubbernden Zylindern mit unbekannten Flüssigkeiten. Meine Stiefel hinterließen kaum ein Echo, so weich war der schneidende Frost, der sich bereits hier an den Boden gelegt hatte. Als ich mich einer automatisierten Schleuse näherte, trat ein junger Mann zur Seite, öffnete mir mit einem knappen Nicken die Tür und wartete höflich, bis ich vorbeigegangen war. Ich erwiderte seinen Gruß mit einem stummen Kopfnicken. Sein Name war Kalen Virek, einer der neuen Sicherheitsrekruten. Er war jung, gerade alt genug, um für Einsätze dieser Art zugelassen zu werden, und trug die schwarze, schwer gefütterte Uniform des Außendiensts. Seine Augen beobachteten mich wachsam, als ich durch die zweite Schleuse trat und in den nächsten Bereich des Annex überging. Die Temperatur fiel merklich. Hier waren keine leblosen weißen Wände mehr, sondern gläserne Tanks, aus denen dünne Nebelschleier austraten und sich wie spukende Geister über den Boden zogen. An der Decke summten die Luftfilter monoton, durchdrungen von einem leichten, kaum hörbaren Dröhnen, als ob etwas von sehr weit unten zurückhalte. Ich zog den Reißverschluss meines Mantels bis zum Hals zu und bereute mich nicht, an die Anweisung gehalten zu haben, mehr Kleidungsschichten zu tragen. Die Wissenschaftler, die mir entgegenkamen, trugen dicke Mäntel, Sturmhauben, Schutzbrillen, und dennoch war das Zittern in ihren Bewegungen nicht zu übersehen. Ihre Gesichter waren hinter den Masken verborgen, ihre Stimmen durch das Eis erstickt. Kein Lachen, kein Plaudern, nur Arbeit, Präzision, Vorsicht. Kalen folgte mir schweigend, seine Schritte regelmäßig kontrolliert. Ich sah keine Waffen an ihm. Ungewöhnlich, aber vermutlich war es eine bewusste Entscheidung. In diesem Teil der Einrichtung waren Waffen sinnlos. Was hier eingelagert war, konnte nicht mit Gewalt bezwungen werden. Die Wände des Ganges wurden zunehmend von einer dünnen Eisschicht überzogen, die sich in filigranen Mustern ausbreitete, wie die Kristallzeichnungen auf Fenstern im tiefsten Winter. Hinter dem nächsten Bogen erblickte ich die Aufschrift Sektor D. Tieftemperaturzone. Hier unten lag das, was nicht bei normalen Bedingungen existieren durfte. Ich spürte, wie sich mein Magen leicht zusammenzog. Nicht vor Angst, eher vor Erwartung. Ich war nicht zum ersten Mal hier. Doch heute war anders. Heute würde ich durch das Objekt treten, das wir nur unter dem klinischen Namen Object 5 kannten. Aber insgeheim nannten wir es das Tor. Der Weg dorthin war lang. Labyrinthisch fast, unterteilt in Schleusen, Windtunnel, Zonen mit Sauerstoffentzug. Die Sicherheitsmaßnahmen waren absurd hoch. Und dennoch, niemand hatte je behauptet, dass sie ausreichen würden. Ich klammerte mich an meine Tasche, in der sich Notizen, Probenröhrchen und ein kleines Kästchen befanden. Privat, nicht autorisiert. Ein Risiko, sicher. Aber ein Risiko, das ich bewusst einging. Niemand durfte wissen, dass ich heute mehr als nur wissenschaftliches Interesse mitbrachte. Kalen holte zu mir auf. Sein Atem war deutlich sichtbar, ein langsamer, ruhiger Rhythmus. Ich fragte mich, ob er nervös war oder ob er wusste, was sich hinter den Wänden befand. Vielleicht wusste er es, vielleicht nicht. In dieser Organisation gab es viele Geheimnisse. Jeder kannte nur seinen Abschnitt. Wir erreichten eine große Kreuzung. Die Wegweiser zeigten in verschiedene Richtungen. Objekt 23, Objekt 39, Quarantäneflügel Ost und nach rechts Objekt 44. Ich hielt inne. Kalen schaute mich fragend an. »Nur einen Moment«, sagte ich. Er nickte und blieb stehen. Ich trat nach rechts, vorbei an einem in die Eiswand eingelassenen Plexiglasfenster, hinter dem sich eine kleine Kammer befand. Keine Tür, keine Sicherheitsbarriere, nur eine offene Verbindung zum Gang. Die Temperatur war die einzige Grenze. Auf einem Metallschild über dem Plexiglas stand in eingefrorenen Lettern Objekt 44. Im Zentrum der Kammer stand ein Gerät, etwa so groß wie ein Getränkeautomat. Es war schwarz und blau gemustert mit geschwungenen Linien, die an Runen erinnerten, aber keiner bekannten Schrift entsprachen. Auf der rechten Seite waren 5 leicht vertiefte Mulden, etwa münzgroß. Ich trat näher, trotz der Kälte, die mir nun bis in die Knochen schnitt. Ich streckte die rechte Hand aus, spreizte die Finger und legte jeden einzelnen Finger in eine der Vertiefungen. Es klickte leise und ein Licht erstrahlte für einen flüchtigen Moment aus dem Zentrum des Automaten. Dann flackerte hinter der Glasfläche ein winziger weißer Punkt auf, etwa so groß wie eine Münze, gefolgt von einem tiefblauen Flüssigkeitsstreifen, der sich nach rechts ausbreitete. Bald darauf erschienen mehrere gelbe Verästelungen, die in verschiedene Richtungen abzweigten. Ich verfolgte sie mit den Augen, bis sie am Rand der Scheibe verblassten. Ein kalter Schauer lief mir den Rücken hinab. Wie immer. Objekt 44 zeigt mögliche Lebenspfade, hatte es einmal geheißen. Der blaue ist der, auf dem du dich befindest. Die gelben, die Entscheidungen, die dein Leben verändern würden. Ich zog die Hand zurück. Alles war wie immer. Und dennoch, irgendetwas war anders. Ich konnte es nur nicht benennen. »Ist es hilfreich?«, fragte eine Stimme hinter mir. Ich erschrak, drehte mich um. Kaylin stand da, die Hände in den Taschen, der Blick offen. »Nicht wirklich«, antwortete ich und zwang mich zu einem Lächeln. »Ich weiß nicht, was ich erwartet habe.« Er nickte. »Dann sollten wir jetzt weiter.« Ich warf einen letzten Blick auf Objekt 44. Es summte leise vor sich hin, als hätte es meine Gedanken gehört. »Ja«, sagte ich. »Jetzt wird es ernst.« Und gemeinsam gingen wir weiter, tief in den Annex, dorthin, wo Object 5 wartete, dorthin, wo sich die Welt veränderte. Der Gang wurde enger, das Licht blasser, als wir den Korridor zu Object 5 entlang gingen. Doch in meinem Kopf hallte noch das Bild nach, das mir Objekt 44 gerade eben gezeigt hatte. Es war nicht ungewöhnlich, dass die Maschine eine zentrale blaue Linie zeigte. Das war immer der gegenwärtige Pfad, sagte man. Doch diesmal war da nur eine einzige gelbe Abzweigung. Eine, nicht mehrere, wie sonst üblich. Und diese eine hatte sich merkwürdig früh aufgelöst, als ob sie nie wirklich existiert hätte. Ich erinnerte mich noch gut an die ersten Tests, als Objekt 44 aktiviert wurde. Manche sahen 5, 6, sogar 10 gelbe Linien, andere nur eine, einige gar keine. Niemand wusste warum und niemand wagte, eine genaue Prognose daraus abzuleiten. Vielleicht war es Zufall, vielleicht nicht. Vielleicht entschied das Objekt selbst, wie viele Möglichkeiten man haben durfte. Kaylin war wieder einige Schritte vor mir. Ich beeilte mich aufzuschließen, doch mein Blick glitt erneut zur Seite, zurück zum inzwischen dunstverhüllten Plexiglas. Objekt 44 war darin nur noch schemenhaft erkennbar, doch selbst durch den Nebel konnte ich das sanfte Glühen seines Displays sehen. »Du wirst zurückkehren.« Der Gedanke drängte sich in meinen Verstand, obwohl ich diesen Satz nie zuvor aus dem Objekt gelesen hatte. Das war doch Unsinn. Objekt 44 zeigte keine Sätze. Nur Linien. Oder? Ich schüttelte den Kopf. Die Kälte kroch bereits durch meine Handschuhe. Rationalität. Ich musste mich an die Rationalität klammern. Der Gang bog scharf nach links. Ich folgte Kaylin, der nun an einer dicken Tür stand, deren Oberfläche komplett mit einer Schicht aus glitzerndem Raureif bedeckt war. Er betätigte das Kontrollpanel und die Tür glitt zischend zur Seite. Dahinter lag der Sektor, der den Ursprung meiner bisherigen Karriere bedeutete und vielleicht auch ihr Ende. Bevor wir hindurchtraten, drehte ich mich noch einmal um. Objekt 44 war nicht mehr zu sehen. »Du wirkst nervös«, sagte Kaylin plötzlich. Ich zuckte zusammen. »Bin ich vielleicht auch? Wegen Objekt 5?« Ich überlegte kurz, bevor ich antwortete. »Nein, wegen mir.« Er sah mich fragend an, aber ich ging nicht weiter darauf ein. Manche Dinge musste man für sich behalten. Noch. Wir betraten den neuen Abschnitt. Der Temperaturabfall war sofort spürbar. Eine Wand aus Frostluft schlug mir entgegen und ich musste instinktiv den Atem anhalten. Die Wände waren jetzt aus dicken Eisplatten, durchzogen von metallenen Verstärkungen. Das Licht war bläulich, fast schimmernd, als würde es durch das Innere eines Gletschers dringen. Der Boden war rutschig, mit matten Antirutschflächen versehen, die wie schwarze Netze durch das Weiß zogen. »Hier lagert das meiste, was tiefe Temperaturen verlangt«, sagte Kaelin, als wolle er mir etwas Neues erzählen. Ich nickte schweigend. Hier war auch Objekt 44 untergebracht worden. Nicht, weil es gefährlich war, sondern weil es nur unter Kälteeinwirkung funktionierte. Das hatte man bei ersten Tests festgestellt. Sobald die Temperatur über minus 10 Grad Celsius stieg, wurde das Gerät träge, ungenau oder blieb gänzlich inaktiv. Die Mechanismen in seinem Inneren, so vermutete man, waren kryogen reagierend, doch niemand hatte es gewagt, es vollständig zu öffnen. Denn jedes Mal, wenn man versuchte, es mechanisch zu manipulieren, reagierte es seltsam. Einmal war ein Forscher verschwunden, direkt vor den Augen eines Kollegen. Kein Licht, kein Geräusch. Einfach weg. Nur ein Geruch von verbranntem Metall blieb zurück. Die Aufzeichnungen jener Sitzung wurden nie veröffentlicht. Und trotzdem, Objekt 44 war nicht eingestuft als gefährlich, sondern als beobachtenswert. Ein Unterschied, der in unserer Organisation eine Welt bedeutete. Ich erinnerte mich an meine erste Aktivierung des Objekts vor mehreren Jahren. Damals hatte es mir 6 gelbe Linien gezeigt, 6 mögliche Wendepunkte in meinem Leben. 2 davon waren wahr geworden. Eine Entscheidung, einen Ort zu verlassen. Eine andere, eine bestimmte Person nicht mehr zu sehen. Die anderen 4? Nun, ich hatte nie herausgefunden, was sie bedeutet hätten. Doch heute hatte es nur eine Linie gegeben. Und sie war nach wenigen Zentimetern verblasst. Kaelin hielt neben einer Kreuzung an und blickte mich an. »Alles in Ordnung, Elyra?« Ich sah ihn an. Seine Haut war schon bläulich um die Lippen, trotz der Thermoausrüstung. Er war zu jung, um zu verstehen, was wirklich geschah, wenn man einem Objekt zu lange zu nahe kam. »Ja, ich wollte nur kurz nachdenken«, er nickte. »Dann weiter.« Und so gingen wir. Weiter in Richtung jenes Objekts, das mir einst in einem norwegischen Gebirge begegnet war. Ein Objekt, das in meinem Kopf geblieben war wie ein Stachel unter der Haut. Ein Objekt, das nicht nur zeigte, was war, sondern auch, was sein könnte. Und vielleicht, was nie hätte sein dürfen. Vor uns lag die letzte Schleuse vor dem Hauptlabor. Dahinter würde ich das Tor wiedersehen. Objekt 5. Ich spürte, wie mein Herz schneller schlug. Nicht aus Angst, sondern aus einer tief sitzenden, schmerzhaften Hoffnung und einem Echo, das tief in meinem Inneren flüsterte: Du wirst zurückkehren. Die Schleuse vor uns öffnete sich mit einem langsamen, zischenden Laut. Die Tür bestand aus massivem Metall, ihr Inneres von Frost überzogen, als wäre sie selbst ein Teil der Eiswand. Kalte Luft strömte uns entgegen, dichter als alles, was wir bisher durchquert hatten. Ein Geruch begleitete die eisige Welle, nicht unangenehm, aber fremdartig. Wie Ozon. Oder etwas, das schon zu lange eingefroren war. Wir traten ein in einen gewaltigen Raum, eine Art Höhle, künstlich verstärkt und aus dem Eis selbst herausgeschnitten. Das Licht war hier anders, heller, kälter. Von der Decke hing ein gigantischer Flutlichtstrahler, der auf das Zentrum der Halle gerichtet war. Und dort, unter der vollen Wucht dieses gleißenden Scheins, stand es. Objekt 5. Das Tor. Es war größer, als ich es in Erinnerung hatte. Etwa 2 Meter hoch, fast rechteckig, aber mit einem leicht gewölbten Bogen an der Oberseite. Es bestand aus einer Art gefrorenem Stein, von Frost überzogen, durchzogen von feinen Linien, Runen, wie man sie einst nannte, doch sie gehörten keiner bekannten Kultur an. Die größte dieser Runen befand sich genau auf dem Schlussstein oben in der Mitte. Sie erinnerte vage an einen Buchstaben, vielleicht ein R, doch ihre Linien waren zu scharf, zu gerade, zu unnatürlich. Ein Vibrieren lag in der Luft, kaum wahrnehmbar, aber für mich fühlbar. Es ging nicht von den Maschinen aus, es kam von dem Tor, als würde es leben. Am Rand des Raumes standen Arbeitsstationen, Vorrichtungen zur Messung, medizinische Kabinen, Überwachungsmonitore. Etwa ein Dutzend Wissenschaftler und Techniker arbeiteten dort, eingehüllt in Thermoanzüge, mit Masken und Brillen, kaum voneinander unterscheidbar. Doch einer trat aus der Menge hervor, als er mich sah. Dr. Oren Salvik. Sein rotes Haar leuchtete im Licht, trotz der Schutzhaube. Er zog die Brille hoch, lächelte kurz und winkte mich zu sich. »Elira! Endlich!« rief er, seine Stimme kaum hörbar über das Rauschen der Belüftung. »Wir bereiten alles vor. Du kommst genau richtig.« Ich nickte nur. Worte fühlten sich hier fehl am Platz an. Stattdessen trat ich zu ihm, die Schultern angespannt, das Herzschlag laut in meinen Ohren. Kaelin blieb am Rand des Raumes stehen, beobachtete stumm. Wahrscheinlich war dies der Punkt, an dem seine Aufgabe endete. Oren führte mich in einen Nebenraum, kaum größer als ein Geräteschrank. Zwei Assistenten warteten dort bereits auf mich. Eine Frau, deren Namen ich nie kannte, und ein Techniker, der mir das Geschirr reichte. Eine Kombination aus Sicherheitsgurt, Kälteanzug und Datenaufzeichnung. Ich ließ mich in den Sitz sinken, während sie mich mit einer Geschwindigkeit und Professionalität ausstatteten, die nur aus jahrelanger Routine stammen konnte. Der Gurt wurde mehrfach an meinem Körper fixiert. Er war verbunden mit einem langen, flexiblen Seil, nicht aus herkömmlichem Material, sondern aus einem neuartigen Verbundstoff, das bei arktischer Kälte nicht verhärtete. Es war meine einzige Verbindung zur Außenwelt. Sollte ich den Halt verlieren, würde dieses Seil mich zurückziehen. Zwei Kameras wurden an meinen Schultern befestigt, eine dritte über meinem Helm. Ein internes Mikrofon wurde aktiviert, als man mir die Atemmaske überzog. Dann kam das Dokument, die Einverständniserklärung. Ich hatte sie schon einmal unterschrieben, damals, als ich noch Teil des Entdeckungsteams war. Aber nun war es offiziell. Dies war kein Fund mehr. Dies war ein Versuch, ein Experiment. Und ich war das Subjekt. »Sie bestätigen hiermit«, sagte der Techniker mit monotoner Stimme, »dass die Organisation nicht verantwortlich ist für körperliche oder geistige Schäden, die im Zusammenhang mit der Interaktion von Objekt 5 entstehen.« Ich unterschrieb. Nicht, weil ich keine Angst hatte, sondern weil ich die Wahrheit wissen wollte. Wenige Minuten später stand ich wieder in der Haupthalle. Die Lichter wurden gedimmt. Der Scheinwerfer über Objekt 5 strahlte nun in einem fokussierten Kegel. Die Temperatur fiel rapide. Auf einem Bildschirm an der Wand blinkte die Anzeige minus 13 Grad Celsius, dann minus 14, dann minus 15. Die Runen auf dem Tor begannen zu leuchten. Ein blasses, schimmerndes Blau. Zuerst schwach, dann stärker, bis sie wie geisterhafte Flammen über das Gestein tanzten. Die Energie im Raum stieg wie ein kaum hörbares Brummen, das sich direkt ins Nervensystem fraß. Oren trat auf das kleine Podium neben dem Objekt und sprach mit klarer Stimme. »Objekt 5. Heute Abend wird Elira Drazen eine Expedition durch das Tor unternehmen. Wir wissen, dass die Geologie und Biologie des anderen Ortes konsistent sind. Doch wir wissen nicht, wo dieser Ort liegt. Und vor allem, wir wissen nicht, warum er sich uns zeigt.« Ein Raunen ging durch die Gruppe. Ich trat nach vorn, das Herz hämmerte. Oren fixierte das Sicherungsseil an meinem Rücken, überprüfte die Befestigung. »Du weißt, warum wir dich angeschnallt lassen, oder?« Ich nickte. »Je weiter man geht, desto weniger will man zurückkehren.« »Genau.« Er zog den Gurt fester, bis ich kaum noch atmen konnte. Dann klickte er ein kleines Gerät an meinen Brustgurt. Es piepste einmal. Eine Sicherung. Ein Sensor. Eine Kontrolle. Ich trat auf das Podium vor dem Tor. Das Licht auf der anderen Seite begann sich zu verändern. Zuerst war nur die Rückseite der Kammer zu sehen. Dann flackerte es, verzerrte sich, wie flüssige Luft, wie Gas. Dann sah ich eine Landschaft, orangefarben, hügelig, fremd. Oren flüsterte mir zu: Viel Glück, Elyra. Ich antwortete nicht. Ich atmete tief durch und mit einem Schritt trat ich hindurch durch das leuchtende, flackernde Tor in eine Welt, die nicht die unsere war. Noch nicht. Ich trat hindurch durch das pulsierende Licht von Objekt 5 und spürte sofort die Veränderung. Die Luft auf der anderen Seite war schwerer, dichter und sie roch anders. Nicht nach Metall und Kühlung wie im Annex, sondern nach Erde, nach gefrorenem Staub, nach etwas Urzeitlichem. Ich stand still, direkt hinter dem Torbogen, und ließ meinen Blick langsam über die neue Welt gleiten, die sich vor mir ausbreitete. Die Landschaft war in ein intensives Orange getaucht, nicht wie Sonnenlicht, eher wie durchscheinendes Feuer, das von irgendwo tief unter der Erde emporstieg. Ich konnte keinen Himmel erkennen, nur eine glatte, strukturlose Fläche über mir, als hätte jemand den Himmel aus einem einzigen Tuch gewoben. Keine Wolken, kein Lichtspiel. Nur dieses endlose, gleichmäßige Leuchten, das alles in diese unnatürliche Farbe tauchte. Ich stand auf einer Anhöhe. Zu meinen Füßen lag ein sanft abfallender Hügel, bedeckt mit knöchelhohem, vertrocknetem Gras und dünner Eiskruste. Kein Baum, kein Strauch. Nur eine vegetationsarme Fläche, die sich in alle Richtungen erstreckte. Rechts von mir schlängelte sich ein schmaler Fluss durch das Tal. Er wirkte ruhig, beinahe leblos. Und doch, ich wusste, dass mit ihm etwas nicht stimmte. Ich konnte es noch nicht benennen, aber ich würde es herausfinden. Vor mir, geradeaus, führte ein schmaler, steiniger Pfad über die Hügel hinweg. Er war zu gerade, zu gleichmäßig, um natürlich zu sein. Und irgendwo in weiter Ferne, kaum sichtbar hinter dem Dunst, erhob sich etwas Kolossales. Ich blinzelte. Erst dachte ich, es sei ein Berg. Doch dann erkannte ich Formen. Eine Hand, ausgestreckt zum Himmel, ein Knie, das den Boden berührte. Ein Gesicht, halb verborgen, im Dunst. Es war eine Statue. Riesig. Unvorstellbar groß. Sie ragte so weit in die Höhe, dass ihre Spitze im orangen Himmel verschwand. Sie stellte einen Mann dar, oder etwas, das einem Mann ähnelte. Eine Kreatur mit gewaltigem Bart, einem gesenkten Blick und einem dritten, in der Stirn eingelassenen Auge, das aus der Ferne funkelte wie ein Kristall. »Alles in Ordnung, Elyra?« hörte ich Dr. Salviks Stimme durch das Headset. Ich zuckte zusammen. Die Stimme klang verzerrt, als würde sie aus weiter Entfernung kommen, obwohl ich wusste, dass die mich direkt erreichte. »Ja«, antwortete ich. »Ich bin okay. Ich sehe eine Statue. Beschreibe sie. Menschlich. Oder zumindest annähernd. Ein Koloss mit einem Horn in der einen Hand, die andere gen Himmel gestreckt. Das dritte Auge beobachtet.« »Gut. Versuch, eine Bodenprobe zu entnehmen.« Ich kniete mich hin. Der Frost knirschte unter meinen Knien. Ich schob etwas von der Kruste zur Seite und füllte etwas der trockenen, bröseligen Erde in ein kleines Probenröhrchen. Dann zupfte ich zwei Halme des toten Grases aus dem Boden und schob sie behutsam zwischen die vorbereiteten Kunststoffplatten meines Probenkoffers. Alles war standardisiert, alles nach Protokoll. Aber nichts fühlte sich normal an. Ich erhob mich wieder. Das Seil an meinem Rücken zuckte leicht. Das Zeichen, dass die Rolle im Kontrollzentrum meiner Bewegung folgte. Ich spürte seinen Zug, aber es störte mich nicht. Noch nicht. Ich begann zu gehen. Der Pfad unter meinen Füßen war aus glattem Stein. Nicht poliert, aber doch eindeutig bearbeitet. Wer ihn angelegt hatte, musste Kräfte und Mittel gehabt haben, die unserer Welt fremd waren. Ich ging weiter. Schritt für Schritt. Das Knirschen meiner Stiefel war das einzige Geräusch. Keine Vögel, kein Wind, kein Rascheln. Nur meine Schritte und das leise Summen meines Atemgeräts. Nach wenigen Minuten sprach Oren wieder. »Siehst du irgendetwas Ungewöhnliches?« »Außer allem? Nein, noch nicht.« Ein kurzes Lachen durch das Funkgerät. Nervosität. Vielleicht auch ein wenig Stolz. Sie hatten mich geschickt, weil ich dieses Tor vor Jahren entdeckt hatte. Weil ich den Ort verstand. Oder vielleicht, weil ich die Einzige war, die ihn immer wieder in ihren Träumen gesehen hatte. Die Minuten verstrichen. Ich fühlte mich nicht müde. Im Gegenteil, jeder Schritt füllte mich mit einer merkwürdigen Energie. Meine Gedanken wurden klarer, meine Sinne schärfer. Doch gleichzeitig war da ein leichtes Flimmern in der Luft. Als ob alles nur eine Illusion war, die jeden Moment verschwinden konnte. Dann entdeckte ich die erste Mauer. Links vom Weg, auf einem kleinen Hügel, ragte ein einzelnes Mauerstück empor. Keine Struktur, kein Gebäude, nur ein Fragment. Zerbrochen, von der Zeit zernagt. Ich blieb stehen, aktivierte die Schulterkamera und zoomte heran. Da ist eine Wand, einzelnes Fragment. Was siehst du darauf? Ich kniff die Augen zusammen. Auf dem grauen Stein waren Linien, Kreise, Kratzer. Zuerst wirkten sie wie zufällige Muster, Verwitterung vielleicht. Aber dann erkannte ich ein Muster. Eine Schrift? Oder ein Symbol? Da ist etwas eingeritzt, sagte ich leise. Ich kann es nicht entziffern. Es sieht aus wie ein Rätsel. Oder eine Nachricht. Versuch nicht, von der Straße abzugehen, kam die schnelle Antwort. Du weißt, was das Protokoll sagt. Ich nickte, obwohl sie mich nicht sehen konnten. Verstanden. Doch ich hatte den Drang, näher zu gehen. Mein Körper schrie danach, den Weg zu verlassen. Nur ein paar Schritte. Nur ein kurzer Blick. Ich blieb standhaft. Noch. Als ich weiterging, drehte ich mich nicht mehr um, aber ich wusste, dass die Wand mich beobachtete. Oder etwas dahinter. Der Fluss rechts von mir floss noch immer. Ruhig. Sanft. Unauffällig. Doch etwas an ihm stimmte nicht. Ich konnte es fühlen. Ich versprach mir selbst, später nachzusehen. Wenn ich die Erlaubnis hatte. Oder wenn ich allein war. Der Weg führte weiter. Schnurgerade. Auf den Koloss zu, der noch immer unbewegt in der Ferne thronte. Seine Präsenz war erdrückend, selbst auf diese Entfernung. Ich spürte seinen Blick auf mir, und das dritte Auge, es leuchtete, als hätte es mich erkannt. Der Weg führte mich weiter durch die stillstehende, orangegetönte Welt. Die Luft war bewegungslos, schwer, aber nicht erstickend. Im Gegenteil, sie fühlte sich beinahe rein an. Klar und fremd zugleich. Ich ging stetig voran, und der steinerne Pfad unter meinen Füßen veränderte sich nicht. Kein Riss, kein Moos, kein Bruchstück, als wäre er gestern erst angelegt worden. Rechts von mir floss der Fluss. Ich konnte ihn die ganze Zeit hören, ein leises, sanftes Gurgeln, fast beruhigend. Doch irgendetwas daran ließ mich misstrauisch bleiben. Ich hatte inzwischen gelernt, dass in dieser Welt nichts war, wie es schien. Links ragte erneut eine einzelne Mauer aus der Erde. Ich blieb stehen. Sie war anders als die erste. Die Steine wirkten frischer, weniger verwittert. Die Einkerbungen auf ihrer Oberfläche waren klarer. Linien, die sich zu Mustern verbanden. Ich starrte darauf, mein Blick wanderte über die Krümmungen, Haken und Bögen. Und plötzlich bewegte sich etwas. Die Steine verschoben sich. Nicht mechanisch, nicht mit Geräusch, sondern wie flüssig, als ob sie schon immer hätten wandern sollen. Die Runen wanderten, flossen, setzten sich neu zusammen. Aus Linien wurden Zeichen. Aus Zeichen wurden Worte. Mein Herz setzte für einen Moment aus. Ich trat näher, bis ich das Flüstern der Worte nicht nur sehen, sondern auch spüren konnte. Die Kälte der Wand strahlte auf meine Haut, trotz des dicken Anzugs. Die Nachricht, die sich formte, war eindeutig. Das Wasser fließt hier rückwärts. Ich trat einen Schritt zurück. Mein Atem beschleunigte sich. Die Worte standen still, als hätte die Wand endlich das gesagt, was sie sagen musste. Ich drehte mich langsam zum Fluss. Und da sah ich es. An einer Stelle, nur wenige Meter entfernt, überwand das Wasser einen kleinen Absatz, einen Miniaturwasserfall, doch es floss nicht hinunter. Es floss hinauf. Das Wasser stieg. Gegen die Schwerkraft, gegen alles, was ich kannte. Eine dünne weiße Linie markierte den Flussverlauf, aber er war verkehrt herum. Er bewegte sich mit absoluter Selbstverständlichkeit nach oben. »Ohren«, flüsterte ich ins Headset. Meine Stimme war brüchig. »Ja, Elira, alles in Ordnung?« »Der Fluss. Er fließt rückwärts, er fließt bergauf.« Eine Pause, ein Knistern. »Nicht nähern. Verstanden? Keine Proben. Bleib auf dem Pfad.« Ich nickte mechanisch, mein Blick hing weiter an dem aufsteigenden Strom. Etwas daran war wunderschön und falsch. Es war ein Bild, das sich in mein Hirn brannte. Etwas, das nicht hätte sein dürfen. Ich setzte meinen Weg fort. Der Fluss begleitete mich. Immer rechts, immer ruhig. Dann erschien die nächste Mauer. Ich wusste es, bevor ich sie sah. Ich hatte sie gespürt wie einen Sog. Die Luft um sie herum war dichter. Die Kälte nahm zu. Und dieses Mal war es nicht nur eine Wand. Es war ein Fragment mit einem Bogen. Ein Rest von etwas Größerem. Ich trat näher. Die Zeichen begannen sich zu verschieben, noch bevor ich die Wand direkt ansah. Und diesmal war es nicht nur eine physische Bewegung. Ich spürte es in meinem Schädel. Ein Druck hinter den Augen, ein Knistern in den Nerven. Neue Worte erschienen. Du vermisst ihn. Mein Atem stockte. Ich las es erneut. Und ein drittes Mal. Die Worte blieben bestehen. Nicht verschwommen, nicht angedeutet. Sie standen glasklar vor mir. Oren? Flüsterte ich. Ja? Was ist? Ich wollte es ihm sagen. Ich wollte sagen, was da stand. Aber ich brachte es nicht über die Lippen. Nur eine weitere Mauer, wieder unleserliche Muster. Ich log. Und ich wusste nicht, warum. Vielleicht aus Scham. Vielleicht, weil ich befürchtete, dass sie mich sofort zurückholen würden. Vielleicht, weil ich tief in mir wusste, dass es etwas Persönliches war. Ich ging weiter. Und während ich lief, sah ich sie erneut. Die Nachricht erschien auf weiteren Mauern. Immer wieder dieselben Worte. Du vermisst ihn. Jedes Mal, wenn ich es las, zitterte mein Körper mehr. Ich spürte, wie meine Gedanken sich veränderten. Nicht unkontrollierbar. Noch nicht. Aber es arbeitete in mir. Einmal glaubte ich, eine Bewegung am Rande meines Blickfelds zu sehen. Ein kleiner Schatten, eine Gestalt vielleicht. Aber als ich hinsah, war da nur ein Haufen Geröll, Steine, zufällig gestapelt. Oder? Ich ging näher heran und hielt inne. Das Geröll war eine Statue. Klein, kindlich. Der Kopf war abgefallen, aber ein Arm ragte in die Höhe. Die Hand war ausgestreckt, als würde sie etwas suchen oder jemanden. Ich erstarrte. Mein Herz pochte in meinem Hals. Arm. Der Name schoss mir durch den Kopf wie ein Pfeil, mein Bruder. Damals war er 11 Jahre alt gewesen, als er starb. Ich hatte ihn nie vergessen. Aber ich hatte auch nie darüber gesprochen. Nicht in den psychologischen Tests. Nicht in meinem Antrag für diese Mission. Ich hatte es verdrängt. Vergraben. Und jetzt war er hier. Sein Name stand nicht auf der Wand. Aber er war überall, in den Statuen, in den Worten. Du vermisst ihn. Ich ging weiter, langsamer nun. Jeder Schritt war schwer. Ich fühlte, wie der Pfad mich trug, aber auch wie die Welt um mich herum dichter wurde. Mehr Mauern, mehr Botschaften. Die Temperatur war gefallen, das spürte ich selbst durch den Thermoanzug. Ich drehte mich zu einer weiteren Mauer. Die Steine bewegten sich sofort, als hätten sie auf mich gewartet. Er kann gefunden werden. Ich blieb stehen. Was willst du mir sagen? Flüsterte ich, nicht wissend, ob ich mit der Wand sprach oder mit mir selbst. Die Antwort kam lautlos: Folge dem Pfad. Ich sah zum Horizont. Die Statue mit dem dritten Auge war näher gerückt. Oder ich war näher gekommen. Vielleicht beides. Das Auge leuchtete. Und ich wusste, dass es mich sah. Die Welt um mich war in Schweigen getaucht. Kein Wind, kein Rascheln des Grases, kein Murmeln der Luft. Nur mein eigener Atem in der Maske, der wie das Schnaufen eines Wesens aus einer anderen Sphäre klang. Die Geräusche aus dem Kontrollzentrum waren kaum noch zu hören. Oren sprach mich gelegentlich an, doch ich antwortete nur mit knappen Bestätigungen. Mein Fokus lag nun woanders. Je weiter ich ging, desto mehr Fragmente tauchten auf. Mauerreste, einzelne Pfeiler, zersplitterte Statuen. Alles wirkte, als wäre es aus einem uralten Tempel gestürzt und hier auf diesem endlosen Plateau gelandet. Und inmitten dieser stummen Ruinen die Figuren. Zuerst hatte ich sie nur für Geröll gehalten, doch nun sah ich genauer hin. Sie waren kindlich, klein, unvollständig. Ein Arm, ein Torso, gelegentlich ein Teil eines Gesichts, stets beschädigt, aber nie zufällig. Die Brüche wirkten gezielt. Die Gesichter fehlten oder waren so verwittert, dass keine Mimik zu erkennen war. Doch die Proportionen, die waren eindeutig. Ich blieb an einer besonders gut erhaltenen Statue stehen. Ein halber Oberkörper, der aus dem Boden ragte, die Arme seitlich ausgestreckt, als würde das steinerne Kind jemanden umarmen wollen. Die Finger waren fein gearbeitet. Und da war etwas in der Haltung, eine Vertrautheit, die mich lähmte. Ich ging in die Hocke. Unwillkürlich griff ich nach dem Gesicht der Statue, als könnte ich durch Berührung etwas erkennen. Und in diesem Moment kam es über mich. Ein Erinnerungsblitz. Schneidend klar. Arem. Wie er im Garten stand, damals im Frühling, barfuß im nassen Gras, lachend, die Arme in derselben Haltung wie die Statue. Ich riss die Hand zurück, als hätte ich mich verbrannt. Oren, begann ich, doch ich verstummte. Wie konnte ich erklären, was ich fühlte? Dass diese Welt, so fremd sie war, plötzlich vertraute Schatten aus meiner Vergangenheit warf? Dass ich glaubte, meinen toten Bruder in diesen steinernen Figuren zu erkennen? Ich setzte meinen Weg fort, aber langsamer. Jeder Schritt ein Widerstand gegen das, was in mir arbeitete. Die Mauern zeigten nun häufiger ihre Botschaften, die Zeichen bewegten sich schneller, als ob sie spürten, dass ich bereit war, mehr zu empfangen. Du vermisst ihn. Er ist nah. Vertraue der Straße. Die Worte wiederholten sich. Nicht zufällig. Sie versuchten mir etwas zu sagen, etwas zu offenbaren. Die Kälte hatte zugenommen, trotz des fehlenden Windes. Ich zitterte. Nicht vor Kälte allein. Meine Gedanken verhedderten sich. Ich begann, Dinge doppelt zu sehen. Schatten am Horizont, die keine Schatten sein konnten. Bewegungen, wo alles still war, und immer wieder das Gefühl, dass ich nicht allein war. Ich blickte zu der riesigen Statue in der Ferne. Sie war deutlich näher als zuvor. Das dritte Auge leuchtete konstant, als wäre es mein Polarstern. Doch es war kein Licht, das Wärme gab. Es war ein kaltes, prüfendes Glühen, als würde es mein Innerstes durchbohren. Dann sah ich ihn. Auf einem Hügel links des Pfades, nur wenige Meter entfernt, stand eine Statue. Fast vollständig. Ein Kind. Klein, mit schmalen Schultern, einem lockigen Schopf, der im Stein eingefroren war. Der Kopf war geneigt. Der Blick, obwohl aus totem Material, wirkte lebendig. Und diesmal war das Gesicht erhalten. Mein Herz raste. Ich kannte dieses Gesicht. Jedes Detail, die kleine Narbe an der rechten Augenbraue, die feine Nase, die leicht geöffneten Lippen, Arem, Ohren, flüsterte ich. Meine Stimme war kaum noch hörbar. Was ist los, Elyra? Ich zögerte. Ich, Ich sehe jemanden, eine Statue. Sie sieht aus wie mein Bruder. Stille im Funk, dann ein vorsichtiges: Willst du zurückkommen? Ich schwieg. Wollte ich zurück? Nein, nicht jetzt. Ich gehe weiter, sagte ich schließlich. Ich trat näher an die Statue heran, blieb jedoch auf dem Pfad. Ich streckte die Hand aus, berührte den kalten Stein. Die Oberfläche war glatt, beinahe warm, obwohl das unmöglich war. Und dann, ganz schwach, hörte ich etwas. Ein Lachen, ein Kinderlachen, weit entfernt, durch das schweigende Orange getragen, wie ein verloren gegangener Ruf aus einer anderen Zeit. Ich drehte mich ruckartig um. Niemand war da. Natürlich nicht. Aber das Lachen hallte noch in meinen Ohren. Ich atmete tief ein, zwang mich zur Ruhe. Vielleicht spielte mir mein Verstand einen Streich. Vielleicht war es die Einsamkeit, die Isolation, die Kälte. Oder vielleicht war ich näher, als ich glaubte. Der Pfad führte weiter. Und ich ging. Schritt für Schritt, von der Vergangenheit in ein Rätsel, das sich nicht mit Zahlen oder Messgeräten erfassen ließ. In mir wuchs die Gewissheit. Wenn ich weiterging, würde ich Aram finden. Oder das, was von ihm geblieben war. Und irgendwo über mir, hoch über den Hügeln, leuchtete das dritte Auge in der Stirn des steinernen Kolosses. Unverändert, unergründlich, beobachtend, wartend. Die Welt, durch die ich wanderte, war lautlos. Doch meine Gedanken schrien. Jeder Schritt auf dem steinernen Pfad hallte in mir nach wie ein Echo aus einer längst vergangenen Zeit. Ich fühlte mich, als würde ich nicht nur durch Raum schreiten, sondern durch die Schichten meines eigenen Gedächtnisses. Der Anblick der Statue meines Bruders oder dessen, was ich für ihn hielt, hatte etwas in mir ausgelöst. Eine Sehnsucht so roh und überwältigend, dass sie alles andere überlagerte. Ich vergaß die Kälte, vergaß das Seil, das sich wie eine unsichtbare Nabelschnur an meinem Rücken spannte. Nur noch der Weg zählte. Und das, was am Ende dieses Weges lag. »Elyra«, kam Orin Salviks Stimme durch das Headset. Sie klang gedämpft, verzerrt, als würde ich sie durch einen See aus Eis hören. »Ich höre dich«, antwortete ich. »Du bist weit gegangen. Es ist Zeit, umzudrehen.« Ich blieb stehen. »Noch nicht. Ich bin fast da.« »Da? Wo?« Ich konnte nicht antworten, denn ich wusste es selbst nicht genau, aber es war da. Etwas. Etwas hinter dem letzten Hügel, etwas jenseits des nächsten Abschnitts. »Ich sehe weitere Mauern«, sagte ich stattdessen. Das war nicht gelogen. Zu beiden Seiten des Weges tauchten nun in regelmäßigen Abständen Steinfragmente auf. Manchmal nur eine einzelne, schiefe Säule, manchmal eine halb eingestürzte Wand. Doch sie alle trugen die Zeichen. Und sie bewegten sich. Immer schneller formten sich neue Botschaften, während ich vorbeiging. Manche flackerten nur kurz auf, andere blieben, als wollten sie mich nicht gehen lassen. »Du vermisst ihn. Er kann gefunden werden. Das Wasser fließt hier rückwärts.« Dann erschien eine neue Nachricht auf einer breiten Wand zu meiner Rechten, zu meiner Rechten. Die Zeichen zuckten, ordneten sich mit seltsamem Rhythmus und ergaben schließlich: »Er wartet auf der anderen Seite des Hügels.« Ich erstarrte. Meine Finger zitterten, nicht mehr nur vor Kälte. »Orin, ich muss weitergehen.« »Elyra, ich warne dich. Deine Vitalzeichen beginnen sich zu verändern. Dein Herzschlag ist erhöht. Deine Atmung wird unregelmäßig.« »Ich bin in Ordnung. Eine Lüge. Ich war alles andere als in Ordnung. Mein Innerstes war aufgewühlt wie nie zuvor. Die Kontrolle, die ich sonst so gut beherrschte, entglitt mir. Aber ich konnte nicht aufhören. Nicht jetzt. Nicht wenn Aram, wenn da wirklich etwas war.« »Du näherst dich dem äußeren Grenzpunkt des Seils«, sagte Orin. »Wenn du noch weitergehst, wird das Rückholsystem aktiviert. Nur noch ein Stück, sagte ich. Nur noch bis zu diesem Hügel. Ich setzte meinen Weg fort. Schneller nun. Das Seil spannte sich fester. Ich spürte den Widerstand, wie ein Kind, das sich vom Griff der Mutter lösen will. Ich ignorierte es. Links von mir tauchte eine weitere Statue auf. Ich warf nur einen kurzen Blick darauf. Ein weiterer Junge, in einer knienden Haltung, die Arme vorgestreckt. Sein Gesicht war beschädigt, aber die Umrisse kamen mir bekannt vor. Ich zwang mich, nicht stehen zu bleiben. Dann sprach Oren erneut. Doch diesmal war seine Stimme nicht mehr ruhig. Elyra, höre mir genau zu. Du bist kurz davor, das Rückholsystem zu überlasten. Wenn du dich jetzt nicht umdrehst, wird das System in Stufe 1 aktiviert. Du weißt, was das bedeutet. Ich blieb stehen. Der Hügel war nur noch wenige Meter entfernt und ich spürte es. Das Zittern der Luft, das Flackern der Realität. Etwas war dort, jenseits der Kuppe. Nur ein Blick, flüsterte ich. Nein. Elyra, ich wiederhole. Dreh dich um. Jetzt. Ich schüttelte den Kopf, obwohl er es nicht sehen konnte. Bitte. Nur noch ein paar Schritte. Dann hörte ich ein Klicken an meinem Rücken. Das Seil spannte sich stärker. Ein Warnimpuls. Das Signal, dass Stufe 1 der Rückholung begonnen hatte. Noch sanft, aber nicht mehr ignorierbar. Ich stemmte mich gegen den Zug. Elyra, hör auf. Du wirst dir wehtun. Oder Schlimmeres. Ich kann ihn sehen, flüsterte ich. Ich weiß es. Ich machte einen Schritt. Das Seil zog. Ich machte einen zweiten. Das Seil zuckte zurück, stärker nun. Aktiviere Stufe 2, hörte ich Oren befehlen. Und dann zog es wirklich. Brutal. Unerbittlich. Ich stolperte nach hinten, fing mich, riss am Gurt, versuchte mich loszureißen. Das Material schnitt in meine Schultern, meine Hüften. Ich versuchte, den Verschluss zu lösen. Keine Chance. Der Mechanismus war elektronisch verriegelt. Ich hatte keine Kontrolle mehr. Elyra, wir holen dich jetzt von die, zurück. Nein! Ich schrie es. Nicht in das Mikrofon, sondern in die Welt hinaus, in die orangefarbene Weite, zu den Mauern, zu den Statuen, zu dem gewaltigen Koloss, dessen drittes Auge nun gleißend hell brannte. Dann hörte ich es wieder. Lachen. Kinderlachen. Aber nicht fern. Nicht aus der Vergangenheit. Es war nah. Direkt vor mir. Arem, flüsterte ich. Bist du da? Das Seil ruckte hart. Ich fiel auf die Knie. Das Gurtzeug presste sich schmerzhaft gegen meine Brust. Ich stemmte mich auf, schob mich mit aller Kraft vorwärts. Noch ein Stück. Nur noch ein Stück. Der Hügel war direkt vor mir. Nur ein einziger Schritt noch. Aktiviere Stufe 3, hörte ich Oren rufen. Und das war der Moment, in dem ich wusste, sie würden mich nicht weitergehen lassen. Das Seil zog mit Gewalt, schleuderte mich rückwärts. Ich schrie, versuchte mich festzuhalten, aber es gab nichts. Nur Frost und Staub und unnachgiebigen Stein. Der letzte Blick, den ich warf, bevor ich den Hügel aus den Augen verlor, war auf eine einzelne Wand, deren Zeichen sich noch ein letztes Mal bewegten. Du wirst zurückkehren. Ich spürte, wie das Seil sich spannte, sich in meine Haut schnitt, während es mich rückwärts über den steinernen Pfad zog. Meine Hände krallten sich in den Boden, rutschten an dem glatten Gestein ab. Meine Fingerkuppen taub vor Kälte und Anstrengung. Ich hörte meine eigene Stimme schreien, ohne zu begreifen, was ich rief. Vielleicht Arem. Vielleicht einfach nur Nein. Die Kraft, mit der das Rückholsystem arbeitete, war unmenschlich. Es ließ keinen Zweifel daran, dass ich keine Wahl mehr hatte. Und doch, ich kämpfte. Ich riss an den Gurten, zerrte an dem Verschluss. Nichts gab nach. Ich griff nach dem Headset und riss es vom Kopf, warf es auf den Boden. Dann griff ich nach den Kameras, die an meinen Schultern befestigt waren, und warf auch sie ab. Ich wollte keine Zeugen mehr. Keine Blicke. keine Stimmen in meinem Ohr, die mich zurückhielten. Nur noch dieser Hügel, keuchte ich. Nur noch dieser eine. Ich schaffte es, mich aufzurichten. Gegen das Seil, gegen die Kälte, gegen die Regeln. Meine Beine zitterten, aber sie trugen mich. Ich lief taumelnd, stolpernd, immer weiter den Pfad hinauf. Die Luft wurde schwerer, nicht dicker, aber druckvoller, wie vor einem Gewitter, das nicht kam. Die orangefarbene Färbung der Welt wurde intensiver, als würde die Realität selbst zu glühen beginnen. Ich erreichte den Fuß des Hügels. Dann kam der letzte Befehl. »Stufe 3«, sagte Oren. Nicht mehr als Ruf, sondern als leises, resigniertes Flüstern. Und das Seil zuckte. Es riss mich nach hinten, mit voller Kraft. Ich schlug hart auf dem Boden auf, verlor für einen Moment die Luft, meine Sicht verschwamm. Ich schrie auf, fühlte, wie mein Körper über den Boden geschleift wurde. Steine schnitten durch den Anzug. Ich spürte Blut an meinem Oberschenkel, Kälte in meiner Wirbelsäule. »Warte!« schrie ich. »Bitte, nur noch ein Stück. Ich weiß, dass er da ist.« Niemand antwortete. Nur das Seil sprach. In Bewegung, in Widerstand, in Zwang. Ich versuchte, mich festzukrallen. Meine Hände fanden keinen Halt. Ich rutschte über den Rand des Hügels, wurde zurückgeschleift, wie ein Fisch an einer Leine. Meine Knie waren aufgeschürft, mein Kopf pochte. Und dann ein Geräusch. Lachen. Ganz deutlich. Kindlich. Fröhlich. Direkt jenseits des Hügels. »Arem!« schrie ich. »Bist du da?« Nichts. Aber das Seil zog nicht weiter. Es hielt inne. Vielleicht, dachte ich, weil ich aufgegeben hatte. Vielleicht, weil sie glaubten, ich sei ohnmächtig geworden. Ich lag keuchend auf dem Stein, mein Gesicht im Staub, der keine Wärme kannte. Ich drehte mich auf den Rücken. Über mir spannte sich der glatte, orangefarbene Himmel, und in meinem Sichtfeld, am Rand, hoch über mir, der Koloss. Noch näher als zuvor. Das dritte Auge leuchtete in einem kalten, blauen Schimmer. Ich konnte es nicht sehen, aber ich wusste, dass es mich ansah. Ich schloss die Augen. Und dann, ganz leise, direkt neben meinem Ohr, ein Flüstern. Nicht aus dem Headset, nicht aus mir selbst. Es war anders. Du hättest es sehen können. Ich riss die Augen auf, drehte mich zur Seite, aber da war niemand. Nur der Boden. Nur der Weg, nur das Seil und dann Bewegung. Eine Mauer zu meiner Rechten. Die Zeichen darauf begannen sich zu verändern, obwohl ich mich nicht näherte. Die Runen flackerten, ordneten sich neu. Du warst fast da. Ich kroch näher, das Seil nun lockerer, nicht mehr ziehend. Vielleicht hatten sie die Spannung reduziert, vielleicht hatten sie mich abgeschrieben. Ich wusste es nicht. Ich streckte die Hand nach der Wand aus. Sie blieb kalt. Die Zeichen veränderten sich erneut. Du wirst zurückkehren. Ich sank auf die Knie, starrte auf die Worte, bis sie sich auflösten. Dann wurde ich wieder gezogen. Langsam diesmal. Nicht mehr brutal. Das Seil holte mich zurück, als hätte es begriffen, dass der Kampf vorbei war. Ich ließ es zu. Ich hatte versagt. Aber tief in mir wusste ich, dies war nicht das Ende. Nur eine Schleife auf dem Pfad. Der Hügel war noch da. Und das, was sich dahinter verbarg, würde nicht verschwinden. Nicht aus dieser Welt. Und niemals aus meinem Kopf. Das Letzte, was ich auf der anderen Seite sah, war der Hügel. Unvollendet. Unerreicht. Als das Seil mich endgültig von ihm fortzerrte, glaubte ich, einen Schatten an seinem höchsten Punkt zu erkennen. Eine Gestalt. Klein, still. Doch bevor ich sicher sein konnte, verblasste das orangefarbene Licht. Ein Zittern ging durch meinen Körper, als ich die Schwelle von Objekt 5 erneut durchschritt. Der Übergang war wie ein Riss in der Realität. Es war nicht bloß ein Schritt, es war ein Sturz durch einen Raum, der nicht existieren durfte. Der Wechsel der Atmosphäre traf mich wie ein Schlag. Plötzlich wurde alles blau, klinisch, steril, kalt auf eine ganz andere Weise. Ich spürte, wie meine Lungen sich schwer taten, die veränderte Luft einzuatmen, und ein scharfer Schmerz zog sich durch meinen Brustkorb, als mein Kreislauf abrupt in die bekannte Welt zurückkehrte. Ich stolperte vorwärts, fiel auf die Knie. Die eisige Halle des Annex war leerer als zuvor. Die Stimmen, die zuvor in meinem Ohr gewesen waren, waren verstummt. Das Licht über mir blendete, künstlich und gnadenlos. Ich blinzelte, versuchte meine Umgebung zu begreifen. Oren war der Erste, der sich mir näherte. Ich erkannte seine Silhouette, obwohl mein Blick noch verschwommen war. Er kniete sich zu mir, legte vorsichtig seine behandschuhten Hände an mein Gesicht, drehte es leicht zur Seite. »Elyra«, murmelte er, »was zur Hölle?« Ich versuchte zu sprechen, doch meine Stimme war kaum mehr als ein Krächzen. »Was ist?« brachte ich mühsam heraus. Oren antwortete nicht. Stattdessen rief er die anderen. Zwei weitere Gestalten eilten herbei, eine Frau und ein Techniker, beide mit entsetzten Mienen. Ich erkannte nicht, worauf sie starrten, bis die Frau zitternd ihr Mobilgerät aus der Tasche zog, die Frontkamera aktivierte und es mir wortlos reichte. Ich sah auf den Bildschirm. Und mein Herz blieb für einen Moment stehen. Das Gesicht, das mir entgegenblickte, war meins. Aber nicht das, das ich kannte. Ich war jünger. Viel jünger. 14, vielleicht 15 Jahre alt. Meine Wangen waren rund, mein Haar voller, heller. Keine Falten. Kein Zeichen der Zeit. Nur die Augen. Die blieben gleich. Alt, erschöpft, voller Wissen, das ich nie gewollt hatte. Ich starrte in mein eigenes Spiegelbild, unfähig zu begreifen, was geschehen war. »Bringt sie in die medizinische Abteilung«, befahl Oren. Seine Stimme war seltsam gedämpft, beinahe ehrfürchtig. Sie legten mich auf eine Trage, lösten das Gurtzeug, deckten mich zu, obwohl ich keine Kälte mehr verspürte. Alles fühlte sich taub an. Mein Körper bewegte sich, doch er gehörte nicht mehr mir. Ich war wie ein Gast in einem fremden Gefäß. In der medizinischen Station wurde ich untersucht, gescannt, befragt. Meine Vitalwerte waren stabil. Meine Zellen, oh, so erklärte man mir später, hatten sich vollständig regeneriert. Keine Narben, keine Altersmarker. Biologisch war ich ein Teenager. Die Ärzte waren fassungslos. Niemand konnte erklären, wie eine Passage durch Objekt 5 zu einer derartigen Veränderung führen konnte. Die Verjüngung hielt genau einen Tag. Binnen 24 Stunden kehrte mein Körper zu seinem ursprünglichen Alter zurück, als hätte die Zeit nachholen wollen, was ihr genommen worden war. Es war kein schmerzvoller Prozess, eher ein langsames Erwachen. Ich sah zu, wie meine Haut sich veränderte, wie die Jugend wich, Stunde um Stunde, bis ich wieder ich war. Äußerlich zumindest. Die psychologische Auswertung war gründlich. Ich erzählte ihnen alles. Von den Mauern, den Botschaften, dem Fluss, der rückwärts floss, der Statue mit dem dritten Auge und natürlich von Arem, von dem Lachen, von den Kinderstatuen, von dem Hügel, den ich nicht erreichen durfte. Sie hörten mir aufmerksam zu, machten Notizen, nickten. Und als ich geendet hatte, bedankten sie sich für meine Ehrlichkeit. Dann erklärten sie mir, dass ich von allen zukünftigen Expeditionen zu Objekt 5 ausgeschlossen sei. Keine Einsprüche, keine Diskussion. Mein Name würde in die Akte aufgenommen, und das musste da hassen, ja, hassen. Als Warnung, als Beispiel, vielleicht auch als Opfer. Ich wurde für 36 Stunden in der medizinischen Abteilung behalten. Man überwachte mich, untersuchte meine Blutwerte, beobachtete mein Verhalten. Ich kooperierte. Ich stellte keine Fragen. Denn ich wusste, dass die Antworten nicht in diesem Flügel lagen. Die Antworten lagen auf der anderen Seite des Hügels. Wieder zurück in meiner Abteilung nahm ich meine alte Arbeit wieder auf. Klassifizierung von Anomalien, Verhaltensanalysen, Routinetätigkeiten. Ich sprach nicht mehr über Arem. Ich erwähnte nicht, dass ich nachts nicht mehr schlafen konnte, weil ich das Gefühl hatte, jemand oder etwas beobachtete mich durch eine Wand aus orangefarbenem Licht. Ich hielt den Kopf gesenkt. Ich tat, was man mir sagte. Aber tief in mir, da wusste ich, es war nicht vorbei. Nicht einmal ansatzweise. Denn da war noch etwas, das ich noch nicht verstand. Etwas, das auf mich wartete. Etwas, das ich gesehen hätte, wenn ich den Hügel erreicht hätte. Und es würde nicht ruhen. Nicht, solange ich noch atmete. Die Tage nach meiner Rückkehr vergingen wie in Watte. Die Welt um mich herum hatte ihre Kanten verloren. Alles war weich und fern, als wäre ich nur noch Beobachterin meines eigenen Lebens. Die Menschen im Annex grüßten mich mit einem Hauch von Mitleid, manchmal auch mit Angst in den Augen. Niemand sprach laut darüber, doch ich wusste, dass sich Gerüchte verbreitet hatten über die Verjüngung, über mein Verhalten nach der Rückkehr, über das, was ich angeblich gesehen hatte. Ich sprach nicht darüber. Nicht mehr. Ich erledigte meine Aufgaben. Ich füllte Berichte aus, bewertete neue Objekte, analysierte Verhaltensdaten. Doch meine Gedanken blieben bei Objekt 5 und bei dem, was sich hinter dem Hügel verbarg. Ich dachte an Arem, an sein Lachen, an das steinerne Abbild seines Gesichts, das mir dort auf der anderen Seite begegnet war. Ich wusste, dass niemand mir glaubte. Nicht wirklich. Vielleicht glaubten sie, mein Geist sei gebrochen. Vielleicht glaubten sie, ich hätte den Kontakt zur Realität verloren. Doch ich wusste, was ich gesehen hatte. Und noch mehr, ich wusste, dass ich zurückkehren würde. Eines Morgens, etwa 2 Wochen nach meiner Rückkehr, wurde ich einer routinemäßigen Temperaturüberprüfung im Annex zugeteilt. Objekt 44 sollte auf seine Reaktionsfähigkeit unter minimal veränderter Kälteeinwirkung getestet werden. Ein belangloser Auftrag. Niemand achtete auf mich. Die Station war unterbesetzt und die Techniker waren mit den Vorbereitungen eines neuen Versuchs bei Objekt 18 beschäftigt. Ich stand allein vor dem Plexiglas von Objekt 44, der Bier-Wahlmaschine, wie sie in den Berichten manchmal scherzhaft genannt wurde. Die Kammer war leer, kein anderer war in Sichtweite. Ich trat näher. Der Automat stand wie immer da, von Reif bedeckt, leicht flackernd. Ich zog meinen Handschuh aus, streckte die Hand aus und legte meine Finger in die 5 Vertiefungen an seiner rechten Seite. Der Kontakt war vertraut, die Reaktion unmittelbar. Ein kurzes Aufleuchten. Dann erschien der weiße Punkt, wie immer, etwa münzgroß, im Zentrum der Glasfläche. Ich wartete. Normalerweise folgte nun ein blauer Strahl, der nach rechts floss, der aktuelle Lebenspfad. Danach erschienen gelbe Abzweigungen, mögliche Wendepunkte, mögliche Entscheidungen. Doch diesmal war es anders. Der blaue Strahl floss nicht nach rechts. Er floss nach links. Langsam. Unaufhaltsam. Und es gab keine gelben Linien. Keine Alternativen. Keine Möglichkeiten. Nur ein einziger Pfad. Ein einziger Weg. Er zog sich quer über das Display, verließ den Bildschirm auf der linken Seite und verschwand. Ich starrte auf die Stelle, wo er verschwunden war, als würde ich durch die Oberfläche blicken können. Doch sie blieb leer. Dann verschwanden auch der Punkt und die Linie. Ich zog die Hand zurück. Meine Finger zitterten. Nicht vor Kälte. Ich wusste, was das bedeutete. Ich würde zurückkehren. Nicht vielleicht. Nicht unter Bedingungen. Nicht als Teil eines Protokolls oder eines wissenschaftlichen Tests. Ich würde zurückkehren, weil mein Weg dorthin führte, weil es keinen anderen gab. Ich hörte in meinem Inneren wieder das Echo jener Wand, kurz bevor ich zurückgerissen wurde. Du wirst zurückkehren. Und ich verstand nun, was sie wirklich meinte. Ich war Teil dieser Welt geworden. Sie hatte mich berührt, geformt, verändert. Selbst wenn ich wollte, konnte ich ihr nicht entkommen. Meine Zeit in der bekannten Realität war begrenzt. Und irgendwo, jenseits der bekannten Gesetze, wartete der Hügel, wartete das dritte Auge, wartete Arem. Ich trat vom Fenster zurück, zog langsam den Handschuh wieder an, atmete tief ein. Dann drehte ich mich um. Meine Schritte hallten im leeren Korridor. Und in meinem Kopf flüsterte es, wie Wind, den es in jener Welt nicht gab. Dein Wasser fließt nun mit unserem. Und Wasser fließt nie zurück.